Hier ist Wettbrötchen. Halal, vegan und gut bekömmlich. Viel Spaß.
So Leute, denkt dran, das hier ist eine Erwachsenenveranstaltung. Zuhören und mitmachen erst ab 18 und ihr wisst, Sportwetten können süchtig machen. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht Hilfe, dann geht zu buwei.de. Den Link findet ihr auch immer in den Shownotes. Donnerstag, Wettbrötchenzeit. Zeit für frisches Wett. Hallo, liebe Freunde, zu einer neuen Ausgabe in dieser kleinen, kuscheligen Hobby-Familienshow. Hallo, Basti.
Ciao.
Mir ist und immer noch kalt, BVB. Basti.
Was ist dir noch?
Mir ist immer noch kalt.
Dir ist immer noch kalt. Ich habe gehört, du bist jetzt auch noch krank geworden.
Es ist ein absolutes Debakel.
Also ich weiß gar nicht, warum du krank sein könntest tatsächlich.
Es ist so schlimm.
Vielleicht hat der ein oder andere 93-Hörer einen Hinweis, warum Axel krank ist. Ratet mal in den Kommentaren.
Mann. Zum Glück geht's mir aber immer noch besser als dem BVB.
Das ist nicht schwierig.
Glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Der BVB verliert auch das vierte Spiel in Folge in Bologna in der Champions League. Und danach gab es mannigfaltige Interpretationen, was mit der Mannschaft los ist. Allen voran, Matthias Sammer hat nicht hinterm Berg gehalten mit Kritik an Trainerteam und Mannschaft, sich dabei aber komplett rausgenommen. Was sagst du zu den ganzen, Ausführungen, die nach dem Spiel passiert sind?
Also ich habe mich erstmal gefreut auf die Ausführungen von Matthias Sammer, weil der hatte ja schon mal einen legendären Auftritt, als er herausgestellt hat, dass er Deutscher ist und als Deutscher verlieren nicht akzeptiert. Deswegen war da eine gewisse Erwartungshaltung von meiner Seite aus da, was diese Aftergame-Interviews betrifft, wenn Matthias Sammer da eine Rolle spielt, weil das ja schon sehr skurril ist. Der hat ja dann diese Doppelfunktion als, ich weiß gar nicht in welche Rolle, aber für mich als Außenstehender, als Vereinsfunktionär, gleichzeitig Amazon-Experte. Und dann in so einer Situation da zu stehen, ich bin mir nicht sicher, ob ich das in der Konstellation so schon mal hatte oder beziehungsweise so schon mal wahrgenommen habe, weil du ja dann gar nicht weißt, was will der denn jetzt sagen? Also wird der jetzt interviewt oder ist er der Interviewer oder welche Statements gibt er ab? An welcher Position, aus welcher Position heraus macht er das? Und verliert er wieder das Bewusstsein? Deswegen, ich habe mich sehr gefreut auf das After-Game-Interview von Sammer. Und dann diese Aussage, ich zitiere die mal, weil die ja rumging. Das ist einfach nicht gut. Wenn man das heute sieht, dann denkst du, okay, die Grundlage fehlt schon mal. Dazu kommt, dass die Mannschaft leider auch nicht verteidigen kann. Und angreifen kann sie auch nicht.
Schlecht.
Okay, das ist eine Gesamtanalyse, wo man denkt, okay, schwierig tatsächlich. Weil du ja trotzdem als Matthias Sammer auch zumindest, nochmal, ich weiß nicht in welcher Position, aber da in die Abläufe eingebunden bist. Also von daher, ich fand es skurril und ich finde auch, dass man diese Skurrilität den anderen, die da standen, angemerkt hat. Dann kam Lars Ricken ja noch irgendwie on the fly dazu. Hast du das gesehen?
Nee.
Dann kam Lars Ricken noch dazu, der dann da auch rumstotterte und immer irgendwie so ein Side-Eye zu Matthias Sammer gegeben hat, auch wo man nicht genau weiß, wie interpretiere ich das jetzt, weil es wirkte so, dass Lars Ricken ihn anguckt und hofft, dass er die Dinge, die er sagt, mit einem Nicken bestätigt. Oder hat er ihn angeguckt, weil er dachte, Digga, du bist auch mit zu... Man wusste überhaupt nicht, was für eine Energy ist da gerade. Das war wirklich wahnsinnig skurril. Gleichzeitig schwebte diese eigentlich offensichtliche Geschichte, weil sie es ja selber angekündigt hatten, Scheinentlassung nach diesem Endspiel in der Luft. Und man dachte sich so, ey, ich glaube, alle Beteiligten wollen nur nach Hause. So wirkt es zumindest. Es war aber sehr, sehr, sehr skurril. Ne? Ja, es wirkte, und das wusste ich bei Ricken.
Ist ja angeblich nicht mit der Mannschaft zurückgeflogen.
Ja, das habe ich auch gelesen. Ich habe auch die Empörung darüber gelesen, aber das finde ich ehrlich gesagt normal.
Normal weiß ich nicht, aber ich finde es auf jeden Fall keine Meldung.
Ja, aber ich ehrlich gesagt glaube ich, dass anders als diese Doppelfunktion von Sammer, das glaube ich schon öfter passiert. Ja. Dass du dann, ich würde als Trainer dann auch keinen Bock haben, dann würde ich erstmal für mich sein wollen und sagen, gut, jetzt freigestellt.
Ich bleib noch zwei Tage in Bologna.
Weil jetzt mal ganz kurz, wer will Schein denn in diese Situation bringen? Dann da zu sitzen. Grüß euch. Na, dann bin ich ja mal gespannt, was ihr jetzt so vorhabt
muss
in der nächsten Zeit.
Nach Hause kommen. So, wenn die jetzt in Kasachstan gespielt hätten.
Dann wäre der wahrscheinlich auch mit zurückgeflogen. Aber wenn es andere Möglichkeiten gibt zu sagen, ey, ich will jetzt erstmal für mich sein, ich nehme einen anderen Flug. Dann, ja, ich weiß nicht. Also ich habe diese Empörung habe ich nicht verstanden. Aber die Situation ist halt wirklich skurril, weil man, wie bei Dortmund, immer nicht durchblickt. So, wer ist jetzt hier wer? Sebastian
genau,
Kehl,
wer
Lars
hat überhaupt
Ricken,
das Sagen?
Ja, oder wer ist gegen wen auch? Mhm. Also du hast Nuri Sahin als Trainer gehabt. Mhm. Du hast Lars Ricken gehabt als designierter Nachfolger von Watzke. Du hast Sebastian Kehl gehabt, der das auch gerne gewesen wäre, es aber nicht geworden ist. Trotzdem in der Position, in der er sich befindet, gerade verlängert wurde. Dann hast du Sven Mislintat, der ja sich in den letzten Jahren zumindest als streitbare Persönlichkeit entwickelt hat. Dann hast du Watzke, der auch immer noch da rumsitzt. Und dann hast du Matthias Sammer, von dem keiner ganz genau weiß, wie intensiv ist er in die Abläufe eingebunden. Das heißt, wir haben hier sechs Personen, wo keiner irgendwie einschätzen kann, okidok, wer hat hier den Hut auf, wer hat da den Hut auf und wer will dem anderen den Hut vom Kopf schießen. Also unfassbar unübersichtlich, was ja für so eine Situation, wie sie jetzt herrscht, echt schlecht ist. Also ich würde mir als Fan zumindest wünschen, okay, Trainer hat nicht funktioniert, jetzt gibt's aber da Entscheider, die mit einer Stimme sprechen und die machen jetzt XY, weil die wissen, was sie vorhaben. Das wirkt ja überhaupt nicht so. Also das wirkt ja gar nicht so. Du hast das Gefühl, dass hier auf Executive-Ebene Leute Dinge entscheiden, dann auf sportplanerischer Ebene Leute Dinge entscheiden, dann im Tagesgeschäft Trainer die Dinge entscheiden und am Ende kommt irgendwie eine komplett unrunde Sache dabei raus, wo du überhaupt nicht weißt, bin ich jetzt eigentlich sauer auf den Trainer? Oder habe ich Hoffnung, wenn ein neuer Trainer kommt oder liegen die Probleme größer und wer löst dann die Probleme und wer arbeitet überhaupt noch zusammen in diesen ganzen Konstellationen? Also ich bin weiterhin und noch schlimmer als vorher. Ich wusste das ja die letzten Jahre oft nicht und konnte es nicht greifen und jetzt bin ich komplett
so. Ja, wie oft
komplett
haben wir darüber gesprochen, dass der BVB halt einfach ein Enigma ist und nicht zu entschlüsseln im Moment ist.
Ja, und das ist ja nicht besser geworden. Es ist im Endeffekt so, dass man jetzt die Arme hebt und denkt, na gut, außer beobachten und abwarten kann man jetzt auch nichts mehr machen. Weil alle Takes, die man dazu hat, sind wahrscheinlich schwachsinnig, weil man überhaupt nichts weiß. Dass Terzic im Nachhinein irgendwie als Champions League Finalist und fast Meister dann vielleicht dann doch nicht so schlecht war, hat sich ja in der Situation, als Terzic da war, dann auch anders angefühlt. Das fühlt sich jetzt erst im Nachhinein so an. Und da hat er jetzt auch nicht den Fußball gespielt, wo du dachtest, okay, lass dem noch mal ein paar Jahre, weil der hatte ja auch Zeit. Also von daher, es ist alles in allem eine sehr merkwürdige Situation und ich würde, glaube ich, echt einen hohen Geldbetrag dafür zahlen, in diesen Meetings dabei sitzen zu können, um mir das mal anzuhören. Was da überhaupt besprochen wird, auf welche Art und Weise.
Ja, und wie
auch bei der Mannschaft.
Wie der Plan ist, denn jetzt weiterzugehen, weil es kann ja nicht sein, dass du jetzt sagst, okay, Schein hat nicht funktioniert, wir machen genauso weiter und lassen jetzt zweimal den U19 Trainer Verantwortung übernehmen und dann kommt Niko Kovac und der Niko Kovac hat ja trotzdem immer noch die gleichen Leute da, die eine völlige Unwucht in dieser Mannschaft haben, die einfach meines Erachtens mit den Möglichkeiten, die der BVB hat, grotesk schlecht zusammengestellt ist, wo wirklich auf Schlüsselpositionen, wo Qualität fehlt, die anscheinend auch ja völlig unausgewogen zusammengestellt ist. Es ist ja kein System erkenntlich, was man sieht. Das heißt, es wird irgendein Kovac-System geben, was in der Vergangenheit ja sich nicht als nachhaltig herausgestellt hat. Und ich weiß nicht, ob das der Plan sein kann vom BVB. Eigentlich müsstest du da einmal durchkerschern und sagen, okay, Sebastian Kehl hat keinerlei signifikanten Einfluss in seiner Rolle gehabt. Lars Ricken, der ihm vorsteht, hat anscheinend auch seine Aufsichtspflicht nicht super 100% ernst genommen. Matthias Sammer als Berater ist wahrscheinlich sauer, wenn irgendwas nicht gemacht wird, was er vorgeschlagen hat. Und und dann hast du mit einem Trainer eigentlich immer das ärmste Schwein. Und natürlich ist es wahrscheinlich sogar alternativlos, Schein zu entlassen nach diesem Start in das neue Jahr. Aber Ich erkenne hier überhaupt keine Möglichkeit, dass sich das mit einem neuen Trainer irgendwie ändern sollte. Warum?
Nee. Ich glaube tatsächlich auch, dass der BVB das mittlerweile weiß, dass das so verkrustet ist. Deswegen geistert ja diese Lösung rum, Niko Kovac für 6 Monate zu holen, der da zumindest jetzt kurzfristig Mentalität reinbringen soll, was ja vielleicht hilft. Und dann müssen die im Sommer ja weitermachen. Weil am Ende hast du recht, dass das Problem nur mit einem Trainerwechsel nicht gelöst wird, glaube ich. Sondern da muss jetzt sich irgendwann mal rauskristallisieren, wer sind die Leute, die da entscheiden und haben die Bock aufeinander. Weil was man so liest, ist ja Mislintat auch derjenige, der keinen Bock hat, mit Kehl zusammenzuarbeiten, während der Vertrag mit Kehl wahrscheinlich auch aus so ein bisschen, ja, ich weiß gar nicht genau, wie man es beschreiben soll, aber Mitleid wäre zu viel gesagt, aber so ein bisschen diese Schwäche, die er erlitten hat, dadurch, dass er nicht ausgewählt wurde, wieder ausgleichende Vertragsverlängerung, so von wegen hier, du hast dich damit abgefunden, dass du auf der Position bleibst, aber dafür verlängern wir auch deinen Vertrag. Lars Ricken muss sich erstmal reinarbeiten, der ist ja jetzt in der Position auch neu. Dann hast du Mislintat, jemanden, wo ich mir vorstellen kann, dass wenn der Dinge sieht, die keinen Sinn machen, in seinen Augen, Anführungszeichen, der auch nicht der...
Vergessen, Mislintat hängt ja auch noch darum, siehst du?
Der, das ist, glaube ich, ja dann auch nicht der Diplomatischste. Also ich kann mir vorstellen, wenn der dann sieht, okay. Gleichzeitig liest man auch, dass er viele Entscheidungen getroffen hat und Kehl nur die Verhandlung übernommen hat. Also ganz aus der Verantwortung kann sich Mislintat wahrscheinlich auch nicht rausnehmen, aber... Das ist auch überhaupt nicht unsere Aufgabe und alles, was wir sagen, ist wahrscheinlich wirklich nur Spekulation. Aber es muss ja jemand jetzt da hingehen und sagen, okay, ich habe hier den Hut auf. Also es gibt einen Typen mit Hut. Von mir aus kann er auch noch einen Seitenhut verteilen an jemanden, mit dem er vertrauensvoll arbeitet und sagt, ey, wir beide oder wir drei. Aber irgendjemand muss ja jetzt sagen, alles klar, das geht so nicht weiter. Die Probleme habe ich folgendermaßen analysiert und wir müssen jetzt mal was Neues machen, weil... Am Ende, wenn die jetzt Niko Kovac holen, was ist denn, wenn der Erfolg hat und dieser Korkut-Effekt eintritt, der dann bleibt, dann haben die wieder 1,5 Jahre verschenkt. Dann bleibt der halt dann irgendwie nochmal bis, oder in einem Jahr, dann bleibt der bis zum nächsten Winter oder bis zum nächsten Frühjahr, dann bist du auch nicht schlauer. So, das ist ja als Dortmund-Fan echt schwer zu ertragen, weil du das Gefühl hast, okay, im Sommer wurde uns gesagt, wir sollen Geduld haben, das ist ein Trainer, den lieben wir alle, der kommt aus dem Verein, der liebt den Verein. Es war der jüngste Bundesligaspieler, der für Dortmund eingesetzt wurde, bla 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 bla. Also auf die Story kannst du dich als Fan einlassen. So, dann merkst du, das funktioniert nicht, dann merkst du aber auch, dass die Bosse von diesem Weg auch nicht mehr überzeugt sind und den jetzt beenden. Da würde ich schon denken, boah Leute, was ist denn, was macht ihr denn? So, das ist ja dann nur noch so ein, was macht ihr denn? Und das muss ja bei Dortmund mal aufhören, so. Das ist sehr, sehr strange. Also es ist einfach wirklich nur strange, weil es halt auch kein Verein ist. Vielleicht ist das doch denen ihr Pech, dass die gar nicht komplett vor die Wand fahren.
Ja, das gut, aber was wäre komplett vor die Wand fahren? Ein Abstieg?
Nee, komplett vor die Wand fahren wäre, dass die irgendwie mal die Champions League nicht erreichen, dann finanziell sich irgendwie neu sortieren müssen und einen anderen Weg finden müssen. So wie bei Klopp damals, der kam dahin. Das ist ja auch nicht direkt losgegangen. Dann hat er erstmal Petric frei verkauft, die Stars rausgehauen, die teuren Spieler, hat sich selber eine Mannschaft gebaut. Und du hattest das Gefühl, das war eine logische Entwicklung. Die hatte auch ihre Höhen und Tiefen, darf man nie vergessen. So, das ging auch nicht sofort los mit Fingerschnipsen, sondern das hat gedauert. Aber zumindest hatten die irgendwie einen Plan. Und jetzt hast du das Gefühl, dass die immer zwischen langfristigem Plan und kurzfristigem Erfolg gefangen sind, weil die einen Businessplan haben, der auf die Champions League ausgerichtet ist. Und sobald der auch nur ein bisschen in Gefahr ist, müssen die eingreifen und können die eventuell langfristige Entwicklung gar nicht mehr abwarten.
Also das heißt, ich wüsste gar nicht. Den Plan überhaupt nicht, außer dass halt gesagt wird, okay, wir müssen jedes Jahr unter die ersten 4 kommen.
Ja, aber du kannst ja theoretisch sagen, wir haben einen jungen Trainer mit Şahin und der Plan inkludiert auch, dass wir eventuell mal die Champions League nicht erreichen und
dann
sind finanziell.
Sie nicht entlassen dürfen, wenn das der Plan gewesen wäre.
Ja, ich glaube, die können sich den Plan gar nicht erlauben, weil die parallel einen anderen Plan haben, der finanziell.
Ja,
ja, sag ich ja. So, ich sag ja, die müssen sich mal für einen Plan entscheiden. Ich sag, dass die Plan 1 nicht umsetzen können, weil die auch Plan 2 parallel haben, die sich manchmal vielleicht sogar schneiden. Und das wäre ja mit dem Kommen. Aber so wirkt's zumindest.
Ja.
Also anders macht's keinen Sinn. Weil wenn du sagst, ey, kurzfristiger Erfolg, dann kannst du ja Schein nicht holen. Aber gleichzeitig gerätst du sofort in Panik, wenn der nicht direkt liefert. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube jetzt auch nicht, dass da irgendwas vorgefallen ist.
Nee, das glaube ich auch nicht.
Wo du sagst, boah, den konnten wir nicht entlassen, sondern das ist rein sportlich.
Ja, das
rein,
ich auch.
So, von daher ist ja das, was im Sommer erzählt wurde, schwachsinnig. So, wir müssen Geduld haben, Ein junger Trainer. Die wissen doch, dass sie einen jungen Trainer holen. Ja. Das ist ja vergleichbar wie mit Dino Topmüller. So, die erste, das ist seine erste richtig krasse Trainerstation. Ich weiß nicht, ob ich den so schnell entlassen kann überhaupt, weil dann ist ihn überhaupt zu holen schon ein Fehler gewesen.
Ja, wie gesagt, also als Mechanismus im Profifußball kann ich es nachvollziehen. Ich habe aber natürlich diese Rahmenbedingungen, die du jetzt gerade beschrieben hast, die habe ich davon ausgenommen. Da habe ich gar nicht länger drüber nachgedacht. Das ist ja eigentlich schon mit einem Trainer Nuri Sahin nicht sein kann, dass du dem einfach nur 18 Spiele Zeit gibst, sondern dass du dem eigentlich musst du ihm 2 Jahre Zeit geben. So, und vielleicht, ja, aber du hast recht, vielleicht geht's nicht. Vielleicht stecken da auch ganz andere wirtschaftliche Zwänge hinter beim BVB. Wissen wir nicht. Aber die Chance, dass sie dieses Jahr die Champions League verpassen, die ist ja da. 7 Punkte Rückstand und du hast halt davor ein paar Brettervereine. Ne? Die sind Zehnter mit 7 Punkten Rückstand. Anfang Rückrunde, okay, klar, sagt noch nicht alles aus, aber es sind halt einfach 5 Vereine dazwischen, zwischen dem 4. Platz und dem 10. Also.
Ja, und das ist halt genau diese Situation, weil ich sehe da jetzt auch keine kurzfristige Lösung. Also klar, Kovac kann da hinkommen und kann da so mal so ein bisschen, ja, Mentalität reinbringen. Aber dann stehen die halt im Sommer wieder da. Ich habe keine Ahnung. Also ich wäre auch ratlos. Es ist ja oft so, dass man denkt, ey, da sind 2, 3 Sachen im Argen, die man selbst als Außenstehender irgendwie wahrnimmt. Aber da sind zu viele Sachen. Ich glaube, dass das einfach mittlerweile für die selbst so unübersichtlich geworden ist. Wo überhaupt mal der Fehler angefangen hat. Und wenn du einen Fehler irgendwie generell machst, dann aber darauf aufbaust, während diesem Aufbau passieren ein Fehler im Aufbau, aber du gar keinen Blick mehr dafür hast, dass ursprünglich mal ein Fehler gemacht wurde, stehst du, glaube ich, irgendwann vor so einem großen Problem, wo du gar nicht mehr klar drauf blicken kannst, was jetzt ist jetzt eigentlich? Ja. Weil wir haben ja auch bei 93 BVB-Experten eingeladen im Laufe der Jahre.
Die aber auch.
Die auch nur stochern konnten. Ja.
Das war, ja. Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Wir werden nochmal zum BVB zurückkommen im Laufe dieser Sendung, aber ich glaube, wir sollten jetzt mal in unsere Kernkompetenz kommen, nämlich unsere Tipps fürs Wochenende. Und wie jede Woche haben wir unseren Tipp der Woche als erstes dabei. So, Basti, Topspiel, Samstagabend.
Leipzig gegen Leverkusen, oder?
Nein. Nein, Samstagabend, 18:30 Uhr.
Nein, ich meine, aber hatte die DFL kein Interesse dran,
Wahnsinn,
dieses Spiel dahin zu nehmen, hat gesagt, nee.
2 Champions League-Anwärter.
Ja, aber das müssen wir in der Konferenz verstecken.
Ja.
Wir nehmen lieber Gladbach gegen Bochum tatsächlich, was ich.
Ja, 11. gegen den 18.
Persönlich trotzdem als das interessantere Spiel erachte.
Ja, klar.
Haben wir hier in den Schein der Woche reingenommen und glauben nicht an ein Wunder oder an eine Überraschung in Form von Bochum-Sieg und Unentschieden, sondern nehmen die 1,7er-Quote für Heimsieg gegen Gladbach mit, weil ich glaube, dass die gegen Leverkusen sogar ganz gut waren. Und wenn die einigermaßen in dem Spirit weitermachen, in dem sie jetzt eigentlich aktuell sind, dann sollte das für den VfL Bochum ausreichen, auch wenn die natürlich auf sich aufmerksam gemacht haben gegen Leipzig.
Ich saß am Samstag Nachmittag zur Konferenzzeit in einer Gaststätte in Hamburg und es lief kein Fußball tatsächlich, aber du guckst natürlich auf einen Ticker und schaust mal, was in der Bundesliga passiert und da steht's in der ersten Halbzeit 3-0 für Leipzig und dann dachte ich, oh, der Basti hat er ja Glück gehabt, dass er tatsächlich bei der Bank war. Und wie viel hast du aufgenommen? Ein ganzes Haus, ne? Auf Leipzig gesetzt. Ja. Und dann steht's am Ende 3-3. Und ich musste so lachen, als ich an dich gedacht habe. Und es ist genau diese Situation, die du dann hast und denkst so, ja, Dieter Hecking steht da und sagt, ja, was denn? Was ist denn los?
Ja, ich glaube, wir haben das auch so ein bisschen heraufbeschworen, tatsächlich. als wir uns das vorgestellt haben. Aber es gibt natürlich ja noch die Cash-Out-Funktion. Also von daher.
Das stimmt.
Am Ende war das eine Win-Win-Situation, weil ich ja auch nicht will, dass Leipzig in irgendeiner Art und Weise Spiele gewinnt. Aber ich fand die Quote trotzdem zu hoch und ja, die Cash-Out-Funktion ist für diese Fälle dann tatsächlich sehr, sehr gut.
Aber Dieter Hecking hat gesagt, nicht mit uns, nicht mit dem VfL Bochum. Leipzig gewinnt hier nicht. Spektakuläres Comeback nach 0-3. Und ja, jetzt spielen sie in Gladbach. Wir sind trotzdem ein bisschen pessimistisch, was den VfL angeht, also den VfL Bochum, und glauben, dass der andere VfL, die Borussia aus Mönchengladbach, dieses Heimspiel gewinnen wird. Wir bewegen uns in so einem Quotenrange zwischen 1,65, 1,75, also kann man sagen 1,7, so in etwa. Für alle weiteren Informationen, ob es da vielleicht interessante Seitenwetten gibt, Übertore, Statistiken, Vorschau und so weiter, empfehlen wir euch natürlich, bevor ihr irgendwas macht, immer bei wettfreunde.net reinzuklicken und von dort aus dann auf den Broker eurer Wahl zu gehen. Wettfreunde.net sollte bei euch im Browser unter den Favoriten gespeichert sein, genauso wie der YouTube-Kanal von unseren Freunden von wettfreunde.net. Immer neuer Content und ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt wird es ja dann auch irgendwann wieder Frühjahr und dann kommen auch wieder ein paar andere Sportarten mit dazu. Guckst du Wintersport?
Nein.
Gut.
Das ist ein ganz klares Nein, ohne Aber auch.
Ich glaube, ich habe zwei Aber. Das ist einmal Abfahrt Streif, also dieses die Abfahrt in Kitzbühel, weil ich es spektakulär finde. Muss mir aber einer sagen, Axel, morgen ist Abfahrt Streif, guck's dir an. Also ich warte da nicht drauf. Und die zweite Ausnahme ist ab und an Eishockey.
Ja gut, das hätte ich jetzt nicht als Wintersport kategorisiert. Wintersport ist für mich so dieses typische, du guckst bei ARD und ZDF ins Tagesprogramm und das ist irgendwie 8 Stunden belegt. Genau. Ja. So von 7.30 Uhr bis 19 Uhr ist heute zuerst irgendwas
in Japan.
Tauberbischofsheim. Nee. Da bin ich raus. Ich habe früher Skispringen geschaut mit Adam Malisch und so, wie die alle hießen, aber
Mausch.
Alle Mausch, wenn ich irgendwann rausgehe. Klarau. Wow. Bin ich irgendwann raus.
Ja, ich auch. Nee, also keine Ahnung. Diese Samstag, Sonntag, Vormittage in den Öffentlich-Rechtlichen, das ist ja Wahnsinn. So, dann hast du Rodeln, dann hast du Bobfahren, dann hast du Eisschnelllauf, dann hast du 50 Kilometer Langlauf. Entschuldigung, wo halt einfach gar nichts passiert über 50 Kilometer. Ja, dann hast du halt dieses Biathlon, was ich früher, als es so ein bisschen Hype war, habe ich das ganz gerne mal geguckt, aber schon seit Jahren nicht mehr. Ja, und dann hast du irgendwann am Ende noch Skispringen. Und dann ist der Samstag schon wieder vorbei.
Ja, Mensch.
Ja. Aber gut, ist ja dann hoffentlich bald vorbei. Was leider nicht vorbei ist und auch nicht absehbar, ist die Zusammenstellung der Bundesliga. Und damit kommen wir zu unserem Gastkoch diese Woche. Denn unser Gastkoch, Basti, man muss es so sagen, ist ein super Typ, hat aber einen Fehler.
Ja, ich weiß gar nicht, ob es sein Fehler ist, aber er konnte sich seinen Verein scheinbar nicht aussuchen und ist Leverkusen-Fan. Steht auch dazu, was ja wiederum für ihn spricht und zieht das auch durch und hat er jetzt zumindest mal eine Meisterschaft genießen können. Sei ihm persönlich gegönnt, auch wenn es für Fußball Deutschland, glaube ich, eine Katastrophe ist und war. Und wir haben gesagt, ganz ehrlich, Tobi, wir wollen mit diesem Gericht nichts zu tun haben.
Ja.
Koch du das mal.
Ja, und dann hat er gesagt, ja, gerne. Ich habe auch MSG dabei. Wir hören rein. Tobi Naumann zum, in Anführungsstrichen, Topspiel der 15:30-Konferenz.
Gute liebes Wettbrötchen, vielen Dank, dass ich mal wieder ein Tagesgericht einsprechen darf. Rasenballsport Leipzig gegen den Turn- und Spielverein der Farbenfabriken, vormals Friedrich Bayer und Co. von 1904. Letzterer, noch immer und mindestens bis 2026 einziger ungeschlagener und aktueller deutscher Meister, Pokalsieger, Stand der Aufnahme Mittwochmorgen zudem beste deutsche Champions-League-Mannschaft der aktuellen Saison. Wobei die nach der ersten Halbzeit gestern sehr unnötigen Niederlage gegen Atletico doch wirklich sehr, sehr schmerzt. Zurück zum Tagesgericht. Die Quoten geben ja leider nicht wirklich viel her. Heimsieg 3,8, Unentschieden 3,8 und Auswärtssieg Leverkusen 1,9. Ich setze 20 Euro auf Heimsieg und nehme ein wenig Schmerzensgeld mit, falls mein Heimat- und Leib- und Magenverein verliert. Mein Tipp für das Spiel lautet aber ganz klar Sieg für den Bayern. Gute Form, mit 3 Siegen aus der Winterpause gestartet, Schick seit November bester Torschütze und den genesenen Boniface auf der Bank als Backup. Das sollte für Samstag und den nächsten kleinen Schritt zur Titelverteidigung reichen. Deutscher Meister wird nur der SVB.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Tobi.
Es kann halt wieder passieren, ne?
Ja, ja. Jetzt hat er
4 Punkte.
So nonchalant im Vorbeigehen einfach unser Wettlabor erklärt, ohne Disclaimer. Er sagt, Leverkusen gewinnt, setzt aber auf Leipzig. Müssen wir eigentlich gucken, ob wir hier irgendwie Geheimdienste einschalten müssen, wegen Verrat von Staatsgeheimnissen.
Ja, ich weiß nicht, ob das mittlerweile noch ein Geheimnis ist. Ja. Funktioniert tatsächlich ganz gut. Also ja, sobald ich hier auch nur sage, dass ich in irgendeiner Art und Weise höhere Beträge auf XY setzen wollen würde, kannst du eigentlich die Wette andersrum abschließen. Ja. Siehe Bochum gegen Leipzig oder ja, alles Mögliche, was mit Augsburg zu tun hat. Also von daher.
Ja, aber gut, das ist, ich meine, das ist auch ein Service, ne?
Tatsächlich. Also es ist ja von unserer Seite dann auch ein Service an die Hörer, die können ja dann auch genau tippen, was sie wollen. Von daher.
Okay. Also, beste Grüße, Tobi, vielen Dank für deine Einschätzung. Ich gehe da ehrlich gesagt mit. Ich glaube auch, Leverkusen wird in Leipzig gewinnen. Ich bin sehr gespannt, was am Samstag um 15.30 Uhr in Leipzig los sein wird. Ob wir Spektakelbilder sehen oder eher nicht. Gucken wir mal. Und damit gehen wir weiter in die Straße oder auf die Straße, denn auch da liegt ein Schein rum diese Woche.
Morgens halb 10 in Deutschland.
Hör mal zu, Pitschkati Materina. Ich habe Megaschein. Wenn du tippst, wie ich dir sage, kannst du direkt kaufen GTI oder Golf 5. Topquote. 5er Quote auf Schalke gegen Hannover, 7er Handicap auf Köln und 3er auf Frankfurt. Pitschkati Materina, mache wie ich sage. Freund von mir wohnt in Frankfurt, Bahnhof Viertel, immer Geld in Tasche. 069, also mach hin Pitschko jedna.
Und damit, Basti, kommen wir nochmal zum BVB.
Nee, wir gehen nach St. Pauli und
hatten wir nicht gesagt, Bremen gewinnt in Dortmund?
Nee, ich bringe das nachher mit zu 4 Köpfe. Wir hatten gesagt, dass
siehst du, das ist meine. Ich bin jetzt müsstest du dir vorstellen, wie ich sehr dramatisch den Kopf nach hinten lege, die Hand an die Stirn und sage, ja stimmt, das muss meine Krankheit sein.
Nee, wir hatten gesagt, wir tippen hier mal auf Steffen Baumgart.
Stimmt.
Und gucken, was der bei St. Pauli so macht. St. Pauli finde ich schwierig einzuschätzen. Ich habe die ja jetzt gesehen live gegen die Eintracht. Da standen die einigermaßen stabil hinten, aber die waren schon unglaublich harmlos. Dann haben die entgegen all meiner Wettscheine in Heidenheim gewonnen. Und ich habe mir schon so gedacht, boah, was macht man mit denen so? Aber ehrlich gesagt reicht mir das nicht aus, um zu sagen, dass die Favorit sind, was die Quoten sagen gegen Union Berlin. Deswegen haben wir im Straßenschein die hohe Quote meiner Meinung nach auf Union Berlin genommen, weil die haben ja jetzt zumindest auch mal wieder gewonnen. Und ich glaube, wenn jemand weiß, wie man ein ekelhaftes Spiel gewinnt, und das ist das, wenn du nach St. Pauli musst, dann Union Berlin.
Union Berlin hat genau 2 Spiele gebraucht, um Steffen Baumgart zu brechen.
Ja, der hat 2. ja dann auch gesagt, gut, ja. Ich probiere es hier mal auf anderer Ansatz.
Alles ja, der hat ja 2 nicht. Spiele lang seinen Fußball versucht.
Genau, Viererkette.
So, genau.
Ja, und dann.
Ja, und dann hat Union gesagt, nee.
So läuft das hier nicht.
Das ist nicht unser Fußball.
Ja, und jetzt hat's ja wieder geklappt. Und ich glaube, dass er es in St. Pauli genauso machen wird. Und dann wird St. Pauli dieses Spider-Man-Gefühl, wo die beiden Spider-Mans aufeinander zeigen und denken, scheiße. Mhm. Dann kann Union Berlin in dem Spiel sagen, Leute, das haben wir erfunden. Braucht ihr nicht mitkommen, wir gewinnen hier 1-0. Also ich glaube tatsächlich, dass man sogar Ergebnistipp 1-0 auch gut anspielen kann.
Ja, auf jeden Fall Untertore.
Ja.
Ja. Auf jeden Fall. Wahrscheinlich hat plus 2,5 hat irgendeine Dreierquote oder so.
Nee, 2,25, aber das
2,25 ist immer noch hoch.
Also Untertorrad 1,62, das ist schon für diese Wette tatsächlich bemerkenswert.
Ja.
Aber 3,1 Quote in der Range kann man mitnehmen, ehrlich gesagt.
Ja. Ja, ich glaube auch, dass es passieren wird. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen positiv überrascht von St. Pauli. Die haben ab und an so Spiele drin, die ich ihnen halt nicht zutraue. Na, zum Beispiel dieses Heidenheim-Spiel. Wo ich halt denke, oh, habe ich ihnen beim besten Willen nicht zugetraut, dass die halt Spiele in der Bundesliga gewinnen, dass die 1-0 beim VfB Stuttgart gewinnen. Was soll das?
Ja, aber auf all diese Spiele, die du gerade ansprichst, kamen dann erstmal wieder Niederlagen. Klar, ich glaube, dass das jetzt genauso sein wird.
Logisch, aber also dass St. Pauli nicht irgendwie groß da unten rauskommt, ist ja klar. Aber es kann schon sein, dass sie sich mit diesen Siegen, die ab und an eingestreut sind, halt einfach von diesen 3 letzten Plätzen weghalten und in der Liga bleiben. Weil ich meine, Kiel und Bochum fehlt halt genau das bis jetzt.
Ja.
Ach, Entschuldigung, bin nicht schnell genug auf stumm gekommen. Ich hoffe, jetzt ist keinem das Ohr weggeflogen da draußen. Aber ja, ich kann mich nur entschuldigen. So, es geht weiter. Wir kommen zu unseren Einzeltipps, die wir mitgebracht haben. Und da seid ihr natürlich diese Woche auch wieder gefragt gewesen, liebe Wettigel da draußen. Hier kommt unsere 4-Köpfe-Kategorie.
Man muss parteiisch sein und nicht hier einfach sagen. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? Damit du mal...
Wir haben 100 Leute gefragt.
Alles okay?
Lass unsere Tipps mal als erstes machen, Basti.
Ich sage plain and simple, Borussia Dortmund gewinnt gegen Werder Bremen. Die werden sich jetzt mal wieder kurz aufraffen. Bremen auch ein bisschen am Struggeln. Ich glaube, das ist ganz dankbar. Samstag 15:30 Dortmund gegen Bremen ist auch ein klangvolles Spiel für Fans. Die werden Bock drauf haben, 15:30 im Stadion zu sein. Die werden auch ein bisschen wütend sein, aber trotzdem hinter ihrer Mannschaft stehen. Ich glaube, das ist eigentlich das ideale Spiel für Dortmund jetzt, weil du hast mit Werder Bremen einen Name, aber der aktuell nicht unfassbar in Form ist. Ich glaube, es wäre schwerer, jetzt zu Hause gegen Heidenheim zu spielen, als gegen Bremen. Weil das Spiel, das klingt nach was, du hast Bock, du hast dann erstmal einen Interimstrainer, aber du hast auf jeden Fall irgendwie einen neuen Impuls. Das wird natürlich wahrscheinlich auch die Chance sein für den einen oder anderen, der nicht so zum Zug kam. Also kurzfristig kann ich Dortmund schon zutrauen, ja, sich kurz in den Modus zu bringen. Und ich glaube, dass das für Werder Bremen ausreichen wird an dem Tag. Und deswegen tippe ich das hier in dieser Kategorie.
Wird's dann eng für Ole Werner?
Nee.
Nach 5 Niederlagen in Folge?
Nee. Also das fände ich ungerecht.
Ja.
Ich fände es ungerecht, weil jemand, der mit diesem Kader auf Platz 9 steht, den würde ich ungern kritisieren. Und die haben ja auch nicht 5-mal hintereinander verloren, sondern die haben ja auch gegen Heidenheim zumindest unentschieden gespielt, auch wenn es sich wieder Niederlagen angefühlt hat.
Ja.
Aber die sind 9. und ehrlich gesagt ist das mehr, als dieser Kader hergibt. Also von daher glaube ich nicht dran tatsächlich.
Alles klar. Ich gehe in die zweite Liga und sage, Nürnberg gewinnt auf Schalke das Fanfreundschaftsduell. Miro Klose scheint in Nürnberg irgendwie nachhaltig angekommen zu sein. Mittlerweile sieht das auch ab und an ganz gut aus. Nürnberg schießt Tore, was für mich ja ein Mysterium ist. Vor 3 Jahren gab es eine Saison, da hat Nürnberg kein Tor geschossen in 34 Spielen, jedenfalls gefühlt. Und ja, Miro Klose scheint anscheinend da gute Arbeit zu machen. Schalke ist immer noch schwierig. Sie sind jetzt aus dem Gröbsten da unten raus. Sie haben sich halt mit den letzten Ergebnissen da Sieg in Paderborn, in Düsseldorf ein Unentschieden geholt, gegen Elversberg gewonnen, klar gewonnen. Haben sie sich halt wirklich ein bisschen Luft gemacht. Kees van Wanderen anscheinend auch mit einem Impact. Vielleicht war es endlich mal der richtige Trainerwechsel für Schalke. Wir werden es sehen. Ich glaube aber, dass Nürnberg im Moment so ein bisschen on the roll ist und in Schalke gewinnen wird. Wir bewegen uns hier in einem sehr, sehr attraktiven Bereich. 2,7 ungefähr. Also da ist auch ein bisschen Value mit dabei. Das ist mein Tipp. Nürnberg gewinnt auf Schalke. Und dann haben wir unseren Hörern heute mal richtig Aufgaben gegeben.
Ja, wir haben richtig aufgetischt für unsere Hörer, weil wir beide uns nicht entscheiden konnten. Also ja. Wir können ja transparent damit umgehen. Wir waren uns nicht einig, was ist das absolute Topspiel des Spieltages und welches Spiel geben wir den Hörern. Du hast gesagt, für dich ist es Augsburg gegen Heidenheim, was dich nicht schlafen lässt. Und ich habe gesagt, Digga, Wolfsburg gegen Kiel ist das, was die DFL irgendwann retten wird auf dem Fernsehmarkt und im internationalen Vergleich.
Wolfsburg gegen Kiel ist natürlich ein Einzelspiel. Das kommt noch dazu. Ne? Das ist das Spiel Freitagabend.
Ja, deswegen konnte ich es nicht nehmen, weil da ist alles Spotlight drauf, da sind die Scheinwerfer drauf. Freitagabend, -2 Grad in Wolfsburg, zu Hause gegen Kiel. Der wahre Zuschauer-Account meldet Serverausfall. Also von daher war das für mich das Spiel. Aber dann haben wir gesagt, warum sollen die Hörer unter unserem Streit leiden? Wir geben ihm einfach beide Spiele.
Ja.
Haben wir gemacht, so toll wie wir sind. Und haben ihnen noch zusätzlich die Aufgabe gegeben zu bestimmen, was ist das noch bessere Spiel, Axel? Was glaubst du, wie die Leute abgestimmt haben?
Entschuldigung, ich hatte mir gerade die Nase geputzt, sorry. Ich weiß nicht.
Tatsächlich, die Hörer auch nicht. Die Hörer wissen es auch nicht, was das noch bessere Spiel ist, weil 50% haben für Wolfsburg Kiel gestimmt und 50% für Augsburg in Heidenheim. Ja, das kann
nicht sein.
Ich schick dir einen Screenshot.
Also sowas.
Ich schick dir jetzt den Screenshot. Also es ist tatsächlich 50-50, auch die Hörer sind wahrscheinlich wegen beiden Spielen unglaublichst aufgeregt, was ich verstehen kann. Wenn die Bundesliga solche Spiele parat hält an dem Wochenende. Bei einem Spieltag, der eigentlich ganz gut ist, im Verhältnis zu vielleicht anderen Spieltagen, zumindest ein mittelmäßiger, aber hier habe ich sie gerade geschickt. 50-50, die Hörer wollen sich nicht entscheiden, konnten sich aber entscheiden, was die Tipps betrifft der jeweiligen Spiele. Und Wolfsburg gegen Kiel, da ist es ziemlich eindeutig Richtung Wolfsburg. 66% sagen, Wolfsburg gewinnt zu Hause gegen Kiel. Das deckt sich mit meinen Befürchtungen, die ich zu diesem Spiel habe. Und bin trotzdem sehr gespannt auf die Tweets von wahre Zuschauer dazu und den Berechnungen. Und Augsburg gegen Heidenheim, fast ähnlich deutlich. 59% sagen, dass Augsburg zu Hause gegen Heidenheim gewinnt. Da gehe ich nicht mit, tatsächlich.
Glaubst du?
Ich glaube, dass Heidenheim die ärgern kann.
Okay. Wo ist denn Heidenheim im Moment? Wo stehen die? Ah, die sind Relegation. Okay. Es könnte ja schon spannend werden da unten, ne?
Ich befürchte nicht. Spannend.
Ja,
es war natürlich ein Drama. Es ist natürlich ein Drama, dass das Wettlabor auch letzte Woche funktioniert hat, als wir geschrieben haben, Kiel muss gegen Hoffenheim gewinnen.
Ja.
Das hätten wir andersrum tippen sollen.
Ja, das stimmt.
Da müssen wir selbstkritisch sein, tatsächlich. Ja,
jeder muss seinen eigenen Fehler machen, Basti.
Ja, wir haben damit Deutschland keinen Gefallen getan.
Das stimmt, richtig. Aber das ist nicht das erste Mal.
Nee, das stimmt.
Beste Grüße.
Tatsächlich. Ich hätte tatsächlich gerne eine Family Guy Folge mit Multiverse-Thematik,
ja,
wo es das Wettbrötchen gibt und in einer Welt gibt es das Wettbrötchen nicht.
Ja,
Es wäre sehr interessant tatsächlich, wie die verschiedenen Welten aussehen würden und was der FC Augsburg in der dritten Liga so abreißen würde. Wahrscheinlich. Aber leider.
Ja, leider leben wir in unserer Realität.
Leider gibt's das Wettbrötchen. Ja. Sorry da an alle da draußen.
Ach, ich find's ganz okay.
Ja.
Ja. Gut. Okay, Freunde, das war heute ein bisschen kürzer. Es tut mir leid, ich muss ins Bett. Mir geht's echt beschissen. Nächste Woche hoffe ich, dass wir wieder etwas länger unterwegs sind. Und ja, ihr bleibt gesund. Wir verabschieden uns für diese Woche. Madet Jod. Tschö.
Ciao.